herzlich willkommen zu Diversität in Arbeit, erste Station, Museum für Sepulkralkultur in Kassel, 28. April 2019. Impulsgeberin Christina Beer, Head of Global Learning and People Development bei SMA Technology AG Niesetal.
Wir sitzen hier inmitten der christlich-abendländischen Bestattungskultur. Wenn Sie sich umschauen, sehen Sie die Tradition, die sich hier in den letzten Hunderten von Jahren ausgebildet hat. Und darauf basiert auch die Sammlung des Museums für Sepulkralkultur. Wir beginnen einen Prozess, und das ist wirklich so, wenn man so will, beginnt er eigentlich heute, ganz offiziell, der hinführt zu einer neuen Dauerausstellung. Und diese Dauerausstellung, die irgendwann in ein paar Jahren in einem sanierten Haus, einem umgestalteten Haus eröffnet werden soll, die muss entstehen und die muss gestaltet werden. Und neben der christlichen Tradition, der abendländischen Tradition, auf der diese Sammlung fußt, auf der auch die Arbeit des Vereins, des Trägervereins Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal fußt, der 1951 gegründet wurde, des Hauses von 1992, wollen wir eben einen Schritt weiter gehen, um genau wie Herr von Rappert es sagte, ein neues Publikum zu gewinnen, mit denen gemeinsam was zu entwickeln. Seit dem Jahr 2014 haben wir hier im Obergeschoss eine Abteilung hinzugefügt zum Thema Bestattungskulturen aus anderen Kulturen und Religionen. Und als ich jetzt dort das erste Mal durchging, vor 2 Jahren intensiver mir alles durchgelesen habe und durchgeschaut habe, hatte ich so den Eindruck, naja, das ist die Geschichte der anderen, die von uns erzählt wird. Das ist nicht die Geschichte, die man mit den anderen gemeinsam erzählt. Und da wurde mir klar, dass wenn ich erreichen möchte, dass in diesem Haus eben auch andere Kreise aus unserer Gesellschaft einen Ort finden, an den sie sich gerne begeben, um dort nicht nur die christliche Bestattungskultur kennenzulernen, in dem großen Kontext und ein bisschen was über die eigene zu lesen, sondern wo sie sich auch wiederfinden in ihren eigenen Fragen, in ihrer eigenen Tradition, in ihren eigenen Bedürfnissen, müssen wir das mit denen zusammen angehen. So entstand die Frage. Und die ist tatsächlich, wie hier überschrieben, die Herausforderung, wie können wir die neue Dauerausstellung so entwickeln, dass die darin vorkommenden diversen Perspektiven und Kulturen in die Entwicklung der Präsentation einbezogen werden. Also es geht darum, im Prinzip jetzt beginnend in dieser Zeit, wo wir auf etwas hinarbeiten, nicht etwas über die anderen zu lernen, zu erzählen, sondern es mit ihnen gemeinsam zu entwickeln. Einfache Frage, aber auf die Antworten bin ich gespannt.
Vielen Dank. Ich würde gerne aufstehen, das macht es für mich ein bisschen einfacher. Jetzt kommt ein harter Break, aber ist, denke ich, tatsächlich so. Stellen Sie sich die Situation vor, Sie sitzen in einem Meeting, alle Kollegen sind da, ein paar sind per Video zugeschaltet, weil sie nicht alle am gleichen Ort. Und Sie haben eine erfahrene Kollegin, die stellt die Präsentation vor eines neuen Produktkonzeptes, was sie erarbeitet hat, hat sie wochenlang dran gesessen, Engagement, Enthusiasmus, alles mit eingebracht. Sie stellt das vor, die anderen Kollegen fangen an zu diskutieren, es ist eine angenehme Situation. Und auf einmal kommt ein Kollege, der ist relativ neu in diesem Team und stellt sich hin und sagt, nee, also während du jetzt hier erzählt hast und ihr diskutiert habt, habe ich mir das mal angeguckt und ich habe mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten geprüft. Und so, wie du das dargestellt hast, so läuft das hier nicht. Das funktioniert so nicht. Boom. So eine Situation hat die schon mal jemand erlebt, so im Arbeitskontext. Man hat was erarbeitet und dann kommt auf einmal einer und innerhalb von wenigen Minuten macht er das so zunichte. Das schon mal jemand? Nee, nicht so? Okay, gut, das finde ich interessant. Wir sollten uns unterhalten, wo Sie arbeiten. Haben Sie andere Erlebnisse als die, die ich oder die wir haben? Vielleicht fragen Sie sich, warum ich diese Geschichte erzähle und was sie überhaupt mit Diversität zu tun hat. Ich bin der Meinung, dass wenn wir essen gehen beim Italiener oder beim Griechen um die Ecke, ne, tun wir uns ganz leicht. Da ist Vielfalt und Diversität überhaupt kein Thema. Auch wenn wir an die Documenta denken in Kassel alle 5 Jahre, wir freuen uns über jeden bunten Künstler, der hier kommt und auch über jeden internationalen Gast. Aber wenn wir an Arbeit denken, ja, in der Wirtschaft, dann hinken wir aus meiner Sicht, was das Thema Diversität angeht, doch noch ein Stück weit hinterher. Wenn wir auf die Diversität an sich schauen, dann gibt es 6 Grunddimensionen. Ich weiß nicht, ob die alle kennen. Das Thema Religion, das Thema Alter und Generation, das Thema sexuelle Orientierung, das Thema Nationalität, das Thema Behinderung und Geschlecht. Danke, Bianca. Genau. Das heißt, woher kommt das Thema Diversität? Einige sagen, es ist zurückzuführen auf die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Ich würde aber gar nicht so weit gehen wollen, sondern wenn wir tatsächlich in Deutschland uns mit dem Thema Diversität beschäftigen, dann steht schon bereits im Grundgesetz, Artikel 3 Absatz 3, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Und niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Perfekt, oder? Kann man sagen, ist doch alles, steht alles da, muss doch funktionieren. Ja, hat schon der Gesetzgeber so geregelt, dürfte also überhaupt kein Thema sein, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Ist es aber anscheinend doch, zumindest in der Arbeitswelt. In Deutschland gibt es seit 2006 die Charta der Vielfalt. Das ist eine Arbeitgeberinitiative, die gegründet wurde und wo mittlerweile mehr als 3000 Unternehmen und Organisationen unterzeichnet haben, dass sie sich mit diesem Thema Diversität in der Arbeit auseinandersetzen und dass sie das fördern. SMA ist auch Mitglied dieser Charta. Es gibt auch noch andere, es gibt noch die Internationale Gesellschaft für Diversity Management und so weiter. Es gibt sogar noch mehr gesetzliche Regelungen. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, hat vielleicht auch schon mal der ein oder andere gehört. Also wir haben ganz wunderbar juristisch alle diese Dinge geregelt. Und ich würde auch nicht heute auf alle 6 Dimensionen eingehen, die ich eingangs genannt habe, es würde viel zu weit führen. Aber bevor wir uns 3 Dimensionen näher anschauen heute, die gerade in dem Wirtschaftskontext, weniger in dem Museumskontext, aber in dem Wirtschaftskontext eine Rolle spielen, möchte ich auf etwas kommen, das nennt sich Unconscious Bias. Davon schon mal jemand gehört? Unbewusste Voreingenommenheit. Wir alle haben genetische Anlagen, logischerweise. Wir haben aber auch alle eine Sozialisation, eine Erziehung, die wir hinter uns haben und die uns dazu geführt hat, dass wir bestimmte Dinge mit Emotionen bewerten. Wir haben im Hippocampus, der Teil unseres Gehirns, wo wir deklarative Sach- und Kontextinformationen sammeln, die Verbindung sozusagen mit unserem Langzeitgedächtnis. Und dieses Verankern und das wieder rausnehmen aus dem Gehirn ist immer verbunden mit Emotionen. Ja? Und diese Emotionen haben wir kennengelernt. Ja, und die haben positive Konnotation oder negative Konnotation. Und das heißt, es gibt noch ein anderes Thema, das haben Sie auch eben nicht gesagt, aber im Eingangstext, Lernen ist immer ein Prozess. Ja? Das heißt, Lernen ist immer etwas sozusagen, wir nehmen etwas auf, wir verbinden es mit Emotionen und wir packen es in unser Langzeitgedächtnis. 11 Millionen Bits pro Sekunde nehmen wir an Informationen auf. 11 Millionen. Über Emotionen bleiben 40 davon in unserem Bewusstsein. Mehr schaffen wir nicht. 40. Und auch die nehmen wir nur auf über Emotionen, weil wir sie positiv oder negativ bewerten. Das heißt, ich versuche ein bisschen Ihre Emotionen heute Abend zu wecken, damit Sie ein bisschen das im Bewusstsein halten, was wir hier diskutieren. Ich würde gerne zurückgehen, nochmal die ganze Zeit. Marcus Aurelius, römischer Kaiser bis 180, hat schon ein sehr schönes Zitat, wie ich finde, zu diesem Thema gebracht. Und zwar hat er gesagt, im Laufe der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Ja, das ist genau das Thema. Ja, das heißt, wir können uns gar nicht dagegen wehren. Das, was wir kennenlernen, packen wir in unser Gedächtnis, wir behaften es mit Emotionen und holen es wieder raus. Genauso aber auch natürlich das Thema Motivation. Warum hat Herr Pörschmann die Motivation, sich Gedanken zu machen über die Dauerausstellung hier? Das heißt, Lernen ist auch immer mit Motivation verbunden. Es gibt positive Motivation oder es gibt eben negative Motivation. Das eine ist eher kurzfristiger Natur, das andere langfristiger Natur. Wenn wir auf den Unconscious Bias wieder schauen, diese unbewusste Voreingenommenheit heißt das. Wir haben also Vorbild, Lernerfolge, Sozialisation und all das spiegelt sich in unserem Verhalten wieder. Und Verhalten hat dann auch wieder was mit Haltung zu tun. Das heißt, wenn ich auf das Eingangsbeispiel zurückkomme von den beiden Kollegen, Warum bewerte ich das so, dass ich sage, das finde ich nicht gut? Weil beide haben eine unterschiedliche Sozialisation. Eine Kollegin hat gelernt, sozusagen über einen bestimmten Weg zu arbeiten, zu recherchieren, zu lernen. Und der andere hat gesagt, naja, aber Zahlen, Daten und Fakten sind das, was zählt und nichts anderes. Das heißt, sie haben vielleicht beide recht, aber sie haben unterschiedlich an diesen Themen gearbeitet und treffen dann aufeinander. Das heißt, bei Unconscious Bias sagt man oft, gleich und gleich gesellt sich gern. Vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Es ist immer einfacher, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der genauso denkt und handelt wie ich. Logisch. Das andere ist anstrengend. Da muss ich mich ja damit auseinandersetzen, dass jemand anders ist als ich. Ja. Wenn wir auf SMA schauen, dann sind wir hier im Headquarter in Kassel bzw. Niestetal ungefähr 2100 Mitarbeiter im Moment. Das heißt, wir haben bei uns 54 Nationen oder Menschen aus 54 Nationen, die zusammenarbeiten. Das klingt erstmal beeindruckend. Das finde ich, ist es auch. Es ist aber auch schwierig, weil 54 Nationen heißt tatsächlich, wir haben 54 unterschiedliche Kulturen, Zustände und auch unconscious bias jeweils, also Menschen, die in ihrer Sozialisation tatsächlich aufgewachsen sind. Ist jemand hier, der länger als ein Jahr außerhalb von Deutschland gelebt hat oder außerhalb von Deutschland geboren ist? Das heißt also, Sie haben schon mal die Erfahrung auch gemacht, wie es ist, wenn man woanders ist. Ja, und dann vielleicht auch sozusagen auf andere Menschen trifft, die anders handeln. Die Produkte und die Systeme, die wir verkaufen in den unterschiedlichen Ländern, bedeuten natürlich auch, dass wir unterschiedliche Kunden haben. Ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir würden alle unsere Kunden, die wir haben, aus Nordhessen heraus betreuen, stellen Sie sich vor, der gemeine Nordhesse, zwischen 40 und 50 Jahre alt, weiß, in Europa sozialisiert, vielleicht noch Ingenieur, bei uns arbeiten ganz viele Ingenieure. Und wir würden alle diese Menschen gleich sozusagen bedienen aus diesem Kontext heraus. Ich glaube, das würde nicht lange gut gehen. Ja, und wir sprechen natürlich genau da von Nationalität, von Diversität, indem wir sagen, wir haben ganz viele unterschiedliche Nationen, um überhaupt unsere Kundenwünsche und Kundenbedürfnisse bedienen zu können. Das heißt, Diversität an der Stelle ist für uns überlebenswichtig. Wenn wir das nicht tun, dann würden wir es vermutlich nicht mehr lange tun. Was wir dazu tun, um das Thema Diversität zu leben, ist tatsächlich, dass wir in Sprachkurse investieren, dass wir in Talentprogramme investieren, dass wir in interkulturelle Weiterbildung unserer Mitarbeiter investieren. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass man mit Menschen aus anderen Kulturen auch gleich klarkommt und zurechtkommt. Vielleicht nochmal allgemeine Information: In Deutschland leben ungefähr 19 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist ein Viertel der Bevölkerung. Ja, das heißt, Diversität begegnet uns, was Nationalitäten angeht, relativ häufig. Aber im Arbeitskontext blenden wir das auch gerne aus. Wenn wir auf die zweite Dimension gucken, auf das Thema Generationen oder Alter, dann ist es so, dass jede Generation natürlich ihre eigene Zugehörigkeit hat oder auch ihre eigenen Schwerpunkte setzt. Im Mittelwert oder im Durchschnitt bilden sich jedoch immer bestimmte Gemeinsamkeiten. Und deshalb hat man seit den 1920er Jahren sozusagen eben eine Einteilung in die Geburtenjahrgänge vorgenommen. Weil die Prägung und die Sozialisation auch wieder an der Stelle eine entscheidende Rolle spielt. Anfängen ist von 1922 bis 1955 geborene sogenannte Traditionals. Haben wir hier Menschen, die, also ich will nicht das Geburtsdatum wissen, aber so, bis 1955 geboren? Keiner hier. Okay. Also wenn man auf das Arbeitsleben schaut und auch auf SMA ganz gezielt schaut, haben wir von dieser Altersgruppe noch 1%. Das heißt, die bis 1955 Geborenen sind im Prinzip in der Arbeitswelt fast nicht mehr zu finden. Das heißt, die haben eine Menge Erfahrungswerte, auch vor allem nach dem Krieg gesammelt, sind dadurch natürlich auch sozialisiert. In der Arbeitswelt finden wir sie heute nicht mehr. Worauf wir uns jetzt schon konzentrieren in der Arbeitswelt, ist tatsächlich die Generation Z. Ich sage auch gleich noch was zu den anderen, aber die Generation Z, das sind die, wer hat pubertierende Kinder zu Hause? Vielleicht jemand? Gut. Das sind genau die, die ab 1989 Geborenen, die jetzt, also gerade 20 sozusagen sind und die jetzt eben in die Arbeitswelt hineinkommen. Und man bezeichnet sie auch als YOLO-Generation, das finde ich ganz schön. You live only once. Also das heißt, die sich einfach mit sehr viel damit auseinandersetzen, dass Leben und Arbeiten ein fließender Prozess ist. Die Sicherheit, Struktur, Wohlfühlen brauchen und aber etwas machen, was ganz unterschiedlich ist zu den Generationen davor. Nämlich, dass sie sagen, sie wollen eine sogenannte Work-Life-Separation. Also wenn wir mal auf die anderen Generationen schauen, die Babyboomer, Generation X und Y, sage ich gleich noch was dazu, dann sind die alle sozusagen eher in diesem Kontext, wir wollen Work-Life-Balance, wir wollen Work-Life-Blending, das geht alles ineinander über, Familie und Beruf sind mehr oder weniger eins geworden in den letzten Jahren. Und die Generation der Zukunft, die jetzt kommt, die sieht das anders. Die sagt, nee, wir wollen das wieder voneinander trennen. Das heißt, und deshalb ist gehe ich auf dieses Generationenthema so ein, aus der Wirtschaftssicht heraus für uns ein ganz wichtiges Thema, weil die Generationen so unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und wir gerade und auch bei SMA, das ist meine Kollegin hier, die für das Thema Benefits auch zuständig ist, wir uns gerade in den vergangenen Jahren ganz stark damit auseinandergesetzt haben, wie können wir denn eigentlich diese Generation X und diese Generation Y, von der man ja so schön spricht, also diese Millennials, wie können wir denn die sozusagen mit den Benefits tatsächlich glücklich machen als attraktiver Arbeitgeber? Und genau dieses Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der flexiblen Arbeitszeitgestaltung, der du kannst im Homeoffice arbeiten oder von wo auch immer arbeiten, tatsächlich im Moment unser Leben bestimmt, das ist eine sehr spannende Herausforderung. Ja. Das heißt, wir haben im Moment bei SMA diese Generation Z, das sind unsere Azubis in erster Linie, die eben dieses Alter haben, mit 1%, also genau wieder wie die Traditionals sozusagen. Und wir haben die Babyboomer, das sind die 1946 bis 64 Geborenen. Da gibt es... Sehr gut, genau. Da ist tatsächlich noch, also da ist dieses Motto, was man verbindet mit der Generation, ist Live to Work, Leben um zu arbeiten. Also ich weiß nicht, ob das auf den einen oder anderen hier zutrifft. Tatsächlich ist es aber so, dieses Großwerden mit dem Telefon. Das Telefon als einziges Kommunikationsmittel. Ich kenne das auch tatsächlich noch. Das Telefon hat im Flur gestanden bei uns. Das war vielleicht bei Ihnen auch so. Es war das zentrale Medium, was man hatte, um sozusagen den Kontakt nach außen zu haben. Das ist ja heute definitiv anders. Aber es hat diese Generation tatsächlich ganz stark gekennzeichnet. Und auch dieses Thema lange Arbeitszeiten sind gleich Erfolg. Ja, was die Generationen heute auch anders sehen. Und die Generation X, das sind die 1965 bis 1980 Geborenen. Also wir haben eine gute Verteilung heute hier. Ist gut. Da ist das Motto tatsächlich Work to Live, also arbeiten, um zu leben. Bei SMA macht diese Gruppe im Moment den größten Teil aus mit 45%. Und SMA ist relativ repräsentativ, das, was ich nachgelesen habe, für Deutschland im Moment. Wir haben übrigens in Deutschland im Moment so viele Menschen wie noch nie, die arbeiten. Wir haben über 45% der Bevölkerung, die gerade arbeiten. Und alle diese Generationen treffen gerade aufeinander. Und das finde ich persönlich ist eine sehr spannende Zeit, die wir da erleben. Und diese Generation X ist eben tatsächlich E-Mail-Handy, klar, aber auch Freiheitsgrad in der Arbeitsgestaltung und gehen, das ist so das nächste Motto, wenn die Arbeit erledigt ist. Das ist auch eine interessante Thematik. Generation Y, 1981 bis 1998 geboren. Wir sind echt eine gute Verteilung hier der Anwesenden. Da ist das Motto tatsächlich erst leben, dann arbeiten. Trifft das so zu? Ja? Okay. Gut, das ist zumindest das, was die Schublade sagt, wenn man sie aufmacht. Und auf diese Generation. Aber tatsächlich, was ich gesagt habe, Flexibilität, Leistungsbereitschaft, Spaß haben, vernetzt sein und diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf tatsächlich leben zu können. Was ich auch interessant finde, ist, dass in 2020 bereits in Deutschland fast gleich viele 50- bis 64-Jährige wie 30- bis 49-Jährige arbeiten werden. Das bezieht sich auf den demografischen Wandel. Das heißt also, dieses Generationenthema wird sich auch noch ein Stück weit verschieben. Ja, und dieses Thema zwischen Generation X und Y wird sich näher kommen sozusagen, weil die Altersgruppen relativ groß verteilt sind in den Organisationen. Und dann kommt aber diese Generation Z, die das wieder ganz anders haben möchte. Ich glaube, das wird tatsächlich in der Arbeitswelt eine spannende Herausforderung werden. Dimension Geschlecht würde ich gerne noch kurz darauf eingehen. Das ist ein Thema, was uns bei SMA tatsächlich beschäftigt, zumindest die Frauen. So würde ich das mal bezeichnen. Wenn Sie in den Geschäftsbericht von SMA reinschauen, dann sehen Sie, dass wir 75% Männeranteil haben und 25% Frauenanteil. Klar, wir sind ein technisch orientiertes Unternehmen. Wir haben einen hohen Anteil an Ingenieuren. Das mag sich vielleicht logisch anhören. Und trotzdem haben wir uns die Frage gestellt, auch schon vor einiger Zeit, wäre es nicht sinnvoll, auch tatsächlich zu sagen, wir brauchen mehr oder einen höheren Anteil an weiblichen Beschäftigten für einen nachhaltigen oder langfristigen Unternehmenserfolg. Dann haben wir uns mal unsere Stellenausschreibungen angeschaut und haben festgestellt, das sind fast nur Männer auf den Fotos. Und es ist doch logisch, wenn da nur Männer sind. Wir sind wieder bei dem Unconscious Bias. Ja? Gleich und gleich gesellt sich gern. Heißt auch natürlich, dass die Anzahl der Bewerbungen, die wir erhalten von Männern, sehr deutlich viel höher war als der von Frauen. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben eine sogenannte Employer Branding Kampagne im letzten Jahr gestartet und haben eben unsere Stellenausschreibung überarbeitet. Sie finden dort jetzt viel mehr Frauen. Und wir sind noch dabei, den Anteil zu steigern. Wir haben ihn noch nicht so wirklich gesteigert. Aber tatsächlich ist das für uns der Einstieg. Ja, also das, was ich sehe, auch nach außen, das, was ich erlebe von einer Organisation, es anfassbar zu machen und zu sagen, ja, da gibt es ja auch weibliche Kolleginnen, heißt auch, dass ich mich tatsächlich bewerbe. Wenn ich mal auf den Anteil Frauen und Männer hier schaue heute, sind wir relativ ausgewogen, würde ich mal sagen. Ich würde gerne eine Studie von Boston Consulting anführen, die ist aus dem Jahr 2017 und die Studie hat untersucht 170 Unternehmen in Europa und zwar bezogen darauf, ob Innovation und Diversität etwas miteinander zu tun haben. Also sind Unternehmen, die einen höheren Anteil an Frauen zum Beispiel, also Gender Diversity haben, innovativer als andere Organisationen. Und was glauben Sie? Ja, wobei tatsächlich, es gibt einen wunderschönen TED-Talk dazu von einer Beraterin von Boston Consulting, die das am Anfang beschreibt und die sagt, ach, wir waren selber sehr unsicher. Hat das tatsächlich was miteinander zu tun oder ist das vielleicht immer nur so, weil man das so daherredet? Und es ist tatsächlich so, dass sie herausgefunden haben bei den 170 Unternehmen, die sie befragt haben, dass wenn der Anteil von Frauen 20% oder höher ist im Management beziehungsweise in Führungsfunktionen. Also es geht nicht einfach nur darum, einen Anteil von Frauen zu haben von 20%, sondern tatsächlich diesen auch im Management und in Führung zu haben. Dann ist die Innovationskraft der Organisationen um fast bis zu 30% höher als bei anderen Organisationen. Und das hat auch die Boston Consulting Group sehr beeindruckt mit diesem Ergebnis. Und ich finde tatsächlich, das ist ein beeindruckendes Ergebnis. Ich hätte das auch nicht gedacht, dass es so viel ausmacht. Wir haben bei SMA, kurzer Sidestep, 10% Frauen in Führung bzw. im Management. Wir haben also noch einen Weg vor uns. Und ich würde gerne noch ein Zitat bringen von der Allbright Stiftung. Jetzt im April 2019, die Hashtag Fact Friday, haben sie Folgendes veröffentlicht. Unter den Aufsichtsratsvorsitzenden in 160 deutschen Börsenunternehmen gibt es mehr Michaels, nämlich 10, als Frauen. Das sind nur 9. Mit Thomas oder Andreas, glaube ich, austauschbar. Aber wir haben eben Michael als Beispiel genommen. Das heißt, wenn man mal auf diese drei Dimensionen schaut, die ich eben genannt habe, das Thema Nationalität als Herausforderung, das Thema der Generationen und das Thema Geschlecht, dann gibt es da aus meiner Sicht eine Klammer, die ganz wichtig ist. Und das ist aus meiner Sicht eben nicht nur für Wirtschaftsorganisationen so, sondern das ist das Thema Führung. Ja. Wir haben in der Welt, in der wir leben, tatsächlich die erste bis vierte industrielle Revolution hinter uns. Unsere Welt ist volatil, ja, unsicher, komplex. Wir haben eine Mehrdeutigkeit, eben diese VUCA-Welt, in der wir leben. Wir sind mitten in der Digitalisierung. Ja, wir sind in der künstlichen Intelligenz, Agilität. Wir haben komplexe Herausforderungen durch die Globalisierung. Wir haben eine sogenannte Beidhändigkeit, von der man spricht. Ja, das heißt, das eine ist eben das Bestehende, was wir haben, ob das bestehende Produkte sind, ob das bestehende Muster, ob das Rituale sind, die wir kennen, die wir als sehr gut befinden. Und auf der anderen Seite, wo wir aber wissen, dass wir uns dem Neuen auch zuwenden müssen, weil wir ansonsten nicht überleben werden. Ja, das heißt, sich damit zu beschäftigen, was muss ich bewahren und was muss ich eigentlich ändern. Und das hat in der Wirtschaftsorganisation aus meiner Sicht sehr viel mit Führung zu tun. Eben dieses Zulassen, dieses Mitarbeitern und Teams einen Rahmen geben, um Selbstverantwortung und Freiraum möglich zu machen. Das ist die Herausforderung. dabei darauf zu gucken, dass die unterschiedlichen Generationen miteinander ins Arbeiten kommen. Bei SMA machen wir das, indem wir sagen, die Auszubildenden zum Beispiel sind in Projekten eingesetzt. Wir versuchen über Reverse Mentoring, das heißt also Jung und Alt kommen sozusagen zusammen und tauschen sich aus, zum Beispiel zu digitalen Tools, die eingesetzt werden. Und die vielfältige oder die Besetzung von Mixed Teams, das heißt auch, dass unterschiedliche Geschlechter tatsächlich miteinander ins Arbeiten kommen. Und es gibt ein Zitat von Götz Werner, der TM-Inhaber, das finde ich sehr treffend an dieser Stelle. Der hat gesagt, Führung ist heute nur noch legitim, wenn sie die Selbstführung der anvertrauten Menschen zum Ziel hat. Und ich finde tatsächlich, das ist sehr wichtig. Es geht viel um Selbstverantwortung, es geht darum, selbstgesteuert zu lernen und zu erkennen, was ist für mich wichtig. Ja, weil Leben ist Arbeiten, Arbeiten ist Lernen. Wir haben früher Lernen als etwas sehr Abstraktes gesehen. Machen wir in der Schule, machen wir im Studium und dann hören wir damit auf. Das ist heute in der Arbeitswelt nicht mehr so. Ja, sondern Lernen gehört zu unserem täglichen Leben. Es hört nicht auf. Und weil dieses Thema Führung bei SMA so wichtig ist, haben wir im letzten Jahr gemeinsam mit Mitarbeitern und Workshops in verschiedenen Führungskräften zusammengesessen und haben gesagt, okay, was sind denn die Führungsleitplanken, die für uns wichtig sind, um diese Organisation in die Zukunft zu führen? Und haben gesagt, das ist Diversität, deswegen stehe ich auch heute hier. Ja, wir haben gesagt, das ist der Kundenfokus, ja, eben dieses Thema, wir können nicht aus Nordhessen heraus alle unsere Kunden weltweit bedienen. Das ist unternehmerisch denken und handeln, das hat auch ein Stück weit mit der Selbstverantwortung zu tun. Das ist das Thema Entwicklung, also wie entwickeln wir uns eben in der Organisation. Und das ist das Thema Zusammenarbeit. So komme ich wieder zu meinem Beispiel vom Anfang zurück. Ja. Tatsächlich ist die Zusammenarbeit etwas, was wichtig ist und was Freiraum einerseits erfordert, aber auch Struktur und auch einen Rahmen, damit wir genau das schaffen. Das heißt, aus meiner Sicht ist Diversität etwas, was vor allem bei uns selbst beginnt und nicht bei anderen. Diversität hat mit Lernen zu tun, hat mit Haltung oder mit Verhalten zu tun und wir selber, das wäre meine Botschaft auch oder meine Bitte, zu sagen, ich bin mutig, ich probiere auch Dinge aus und ich bin offen für Vielfalt und ich bin offen für neue Dinge. Und dann können wir da auch gemeinsam voneinander lernen und gemeinsam zusammenarbeiten. Vielen Dank.